Also unser Raftara ist aus dem Buch der Könige, Kapitel 2, Könige 1, Kapitel 2. Die Haftara ist ziemlich kurz. Wir haben schon einmal angemerkt, dass eine Haftara wenigstens 10 Sätze haben muss. Oder zumindest nach manchen Meinungen, ich weiß nicht, ob nach allem. Und hier haben wir 12 Sätze, also hier sind wir ganz knapp an der Untergrenze. Und wovon handelt die Haftara? Die Haftara handelt davon, dass König David stirbt. Und wem gibt er einen Segen? Überraschung, Überraschung, dem Schlomo. Hiermit ist auch schon ziemlich klar, warum das Haftara ist. Weil hier geht es auch darum, dem nachfolgenden Sohn den Segen zu geben. So wie Jakob seinen Söhnen einen Segen gegeben hat, so gibt hier David dem Schlomo einen Segen. Wir sind hier im zweiten Kapitel des ersten Buchs der Könige. Wobei wir wissen, die Kapitelnummerierung hat jetzt nicht viel zu bedeuten, aber ich meine damit, wir sind ja nicht ganz am Anfang. Wir hatten ja schon mal eine Haftara, wo der Anfang dieses Buches dran kam. Da war es die Haftara zu Hayesara, wo der Adonijahu sich zum König machen wollte nach David und Bathsheba und der Prophet Nathan zu David gegangen sind und gesichert haben, dass das nicht stattfindet, sondern Schlomo die Nachfolge bekommt. Also die Frage, wer wird es, die sollte jetzt schon geregelt sein, sondern hier geht es schon darum, dass David dem Schlomo eine Bracha gibt. Da das kurz ist, können wir das mal durchschauen. Die Tage Davids sind nahe, dass er sterben wird, und er ruft den Schlomo und sagt ihm, ich werde gehen den Weg der ganzen Erde, also er wird sterben, so wie alle Menschen. Du sollst stark sein und werden zu einem Ish, zu einem Mann, zu einem vornehmen Mann. Ein bisschen erinnert mich das an etwas an eine andere Aufforderung von Chazak. Was würde ich an dieser Stelle erwarten? Nicht wie Chazak da, wie Hayitele ish, sondern was würde ich erwarten? Chazak vemetz. Danach klingt das, ja. Und mir ist aufgefallen, in Divrei Hayamim, in der Chronik, wo ja diese Geschichten auch erzählt werden, dort kommt tatsächlich vor, dass David zu Schlomo sagt, Chazak vemetz. Also meine Idee war gar nicht so schlecht, dass das naheliegend wäre. Hier steht aber, wie Chazak da, wie Hayitele ish. Du sollst sein zu einem Ish. Ish heißt zwar Mann, aber Ish heißt im Bibelhebräischen grundsätzlich ein vornehmer Mann. Nicht irgendein Mann, sondern ein vornehmer Mann. Was hier aber vielleicht schon angedeutet ist, was hier nicht steht, aber was auch in Divrei Hayamim erkennbar ist, Schlomo ist zu dieser Zeit ziemlich jung. In Divrei Hayamim kommt das ausdrücklich vor, dass Schlomo ein Na'ar ist, den David auch nennt, zart und jung. Also Schlomo ist ja noch recht ein Jüngling zu dem Zeitpunkt der Amtsübergabe. Und so ist das vielleicht zu verstehen, ich meine, dass er stark sein soll, wenn er jetzt König wird, das ist klar, dass er sein soll zu einem Ish, zu einem vornehmen Mann. Er ist jetzt nicht mehr der kleine Prinz, sondern der König, der die Sache in der Hand hat. Und was soll er als nächstes tun? Meshamarta et mishmeret Hashem Elokecha lalechet bedrachav lishmor hukotav mitzvotav umishpotav eidotav kakotuf betorat Moshe lema'an taskil et kol asher ta'azeh ve'et kol asher tifnesham. Hier haben wir eine sehr interessante Anweisung dafür, was ein guter König braucht, nämlich nicht Truppen und Militär, sondern was braucht er? Er soll die Tora einhalten. Das ist hier sehr ausführlich formuliert. Zu gehen in Gottes Wegen. Lishmor zu hüten. Hukotav, die Hukim. Mitzvotav, die Mitzvot. Mishpotav, die Mishpatim. Edotav, die Zeugnisse. Kakotuf betorat Moshe. So wie sie geschrieben sind in der Tora von Moshe. Lema'an taskil, damit du verstehen wirst, alles, was du tun wirst und alles, was dir begegnen wird. Also hier sehen wir, dass die Tora eine Anleitung sein soll für den König. Bei Schlomo ist das ja auch offensichtlich dann der Fall gewesen, dass die Tora eine Anleitung sein soll für den König in all ihren Details und in all ihren Facetten. Wenn er das alles einhält, dann wird es ihm auch helfen zu verstehen und mit den Dingen, die ihm im Leben begegnen, umzugehen. Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen bei diesem Satz. Es werden hier sehr viele Kategorien von Mitzvot aufgezählt. Chokim, Mitzvot, Mishpatim, Edot. Wir kennen das zum Teil, aber nicht ganz, aber zum Teil aus der Pesach Haggadah beim weisen Sohn. Der fragt auch, Maha Hokim, Maha Mishpatim, Maha Edot, Haele, genau. Hier kommt aber noch etwas dazu, nämlich mit Zwot als eigene Kategorie. Und mir ist etwas aufgefallen, es gibt ein Buch von Samson Raphael Hirsch, den Choref. Übrigens für Leute, die gerne Deutsch lernen, sehr empfehlenswert. Man muss Samson Raphael Hirsch das blumige Deutsch des späten 19. Jahrhunderts verzeihen, aber wenn man die langen Schachtelsätze des Deutschen des 19. Jahrhunderts überlebt, dann ist das wirklich ein extrem lesenswertes Buch über Mitzvot. Das ist ein Buch, das Hirsch geschrieben hat, wo er so ein kleines Handbuch über die alltäglichen Mitzvot, die halt so im normalen jüdischen Alltag anfallen, geschrieben hat. Und er macht hier eine Einteilung von, seine Kapiteleinteilung teilt er ein nach Mitzvot in einer Art und Weise, die man sonst nicht so oft findet. Wir sind sehr gewohnt, Mishpatim und Chokim zu unterscheiden. Mishpatim ist die Mitzvot, die man mit dem Verstand versteht, und Chokim ist die Mitzvot, die man mit dem Verstand nicht versteht, aber man macht sie, weil Gott sie aufgetragen hat. Das sind so die üblichen Einteilungen. Und er hat hier Einteilungen in Torot, Lehren, Edot, Zeugnisse, Mishpatim, Chokim, Mitzvot und Avodah. Mit einer Ausnahme, nämlich dass er einen Abschnitt hat, den er Torot nennt, Lehren. Alle anderen sind in diesem Satz drinnen. Also wenn man sich wundert, wo Hirsch das her hat, dann haben wir hier vielleicht eine Art von Belegvers. Ja? Edot Zeugnisse sind nach der Auffassung von Hirsch solche Sachen, wo man eben für irgendetwas, was gewesen ist, ein Zeugnis ablegt. Das ist Schabbat, das ist Pesach Haggadah, aber auch Tzitzit und Tefillin, die ein Zeichen sind für etwas. Hirsch unterscheidet Mishpatim und Chokim ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Nämlich Mishpatim als Gesetze, die andere Menschen betreffen, und Chokim als Gesetze, die die Natur betreffen, nicht menschliche Natur. Damit ist er relativ nahe an dieser Erklärung, was wir verstehen und was wir nicht verstehen, weil in andere Menschen kann ich mir natürlich leichter hineindenken, aber es ist eine andere Kategorisierung. Und er hat dann noch den Abschnitt Avodah, Gebet. Das ist hier nicht relevant. Torah heißt im Bibelhebräischen eigentlich Lehre im Sinn von einer Anweisung, wie man etwas macht. Aber das andere sind alles Begriffe für verschiedene Typen von Mitzvot. Und hier haben wir sie aufgefächert. Also Schlomo soll auch alle diese, erinnert uns an den weisen Sohn in der Pesach Haggadah, der auch weise genug ist, um zu unterscheiden. Da gibt es verschiedene Arten von Mitzvot. Und Schlomo ist natürlich als der der Weiseste überhaupt ist, in der Lage, das sehr präzise zu machen. Dann, Lema'an yakim Hashem et dvaru asher diber alai lemor im yishmeru banecha et darkam lalechet lefanai be'emet bechol levavam ubechol nafsham. Das klingt ein bisschen nach Shema Israel. Lemor lo yikeret lecha ish me'al kisei Israel. Wenn Shlomo das alles machen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, dass der Nachfolger von David nicht weggenommen wird von dem Thron Israels. Gut. Und jetzt kommt etwas, das vielleicht ein bisschen komisch ist. Übrigens ohne Unterbrechung, ohne dass ein Absatz dazwischen wäre, in einem durch. Vegamata yadata et asher asali Yoav ben Zeruya asher asali shnei zarei tzevaot Yisrael le'avner ben ner ve'la'amasa ben yeter v'yahargem v'yasem demei melchama b'shalom. V'yitin demei melchama b'charugato asher b'motnav ונעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול. Hier wird angesprochen ein gewisser Joab. Was der genau angestellt hat, kann man nachlesen im Buch Schmuel, im zweiten Buch Schmuel, im Kapitel 20, von Vers 10 an ist diese Geschichte, wo Joab auch in einer sehr betrügerischen Art zwei Mannen von David getötet hat. Und David hat das damals irgendwie nicht sonderlich gerecht. Und jetzt sagt er dem Schlomo anlässlich der Amtsübergabe, du weißt ja, was der gemacht hat, und du musst dich darum kümmern, diesen Joab zu Tode zu bringen. Das hat ein bisschen was Komisches, weil man kann zwar sagen, der Joab hat eine Rebellion gegen den König gemacht und das ist ein Todesurteil würdig, aber wieso hat das David nicht schon gemacht? Wieso überlässt David das dem Schlomo, sagt aber gleichzeitig, du sollst das machen. Also es ist nicht so, dass es ihm irgendwie hinterlässt für den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern er fördert ihn auch auf, sich darum zu kümmern. Jetzt, wenn das aber jetzt dringend wäre, wieso macht sich David eine Woche früher? Also man hat hier ein bisschen Fragen. Dann kommt aber das Gegenstück. Bne Basilei Hagiladi. Zu denen soll er lieb sein. Weil die waren auch einmal freundlich. Wie David auf der Schlucht vom Avshalom war, hat ihm der geholfen. Okay. Übrigens, Basilei ist ein häufiger Name im Judentum. Wieso ist das ein häufiger Name? Was heißt das? Was ist Barzel?
Eisen.
Genau, Basilei ist nichts anderes als Schmied. Der Basilei ist der, der mit dem Eisen zu tun hat. Und so wie Schmied ja auch in manchen Sprachen ein häufiger Name ist, so ist also Basilei auch ein Name, über den wir uns nicht wundern müssen. Der Herr Schmied. Und in dem Fall war der sehr gut. Und drum soll Schlomo zu dem Chesed üben. Dann kriegen wir aber noch einen Bösen. Nämlich den Shimi Ben Gra. Das ist wieder eine eigene Geschichte. Die ist auch im Buch Schmuel nachzulesen. Schmuel Bet, Kapitel 16 von Vers 5 an. Dieser Shimi war ein Nachkomme von Shaul. Da kann man verstehen, dass er jetzt nicht gerade happy mit David war. Das ist verständlich. Und da gibt es eine Szene im Schmuel Bet im Kapitel 16, wo der Shimi den David verflucht, ganz schier beschimpft und verflucht. Und ein Diener bei David, ein Mitwirkender bei David meint, das kann er sich nicht gefallen lassen, er geht ihn jetzt töten und David sagt, geh, lass ihn. Und der Shimi schimpft und flucht und der David lässt ihn. Man hat bei diesen Szenen im Buch Schmuel den Eindruck, dass David übrigens nicht nur bei diesen zwei Fällen, sondern generell, dass David gegenüber seinen Feinden manchmal sehr passiv war. Wenn es also jetzt nicht wirklich notwendig war, bitte nicht ganz am Anfang, lassen wir die Geschichte mit Nawal und Abigail aus, das passt nicht in das hinein, was ich gerade sage, aber später dann, ist David manchmal gegenüber Gegnern sehr tolerant und lässt das eine oder andere auch durchgehen, wie hier bei diesem Shimi, der verflucht ihn da und wirft mit Schmutz auf ihn und er sagt, pfeif drauf, lass ihn. Und da haben die eigentlich das Gefühl, das ist ein sehr guter Zug von König David, dass er da nicht allzu rachsüchtig agiert. Ist doch schön. Aber jetzt sagt er dem Schlomo, na Moment mal, du musst aufpassen, dass du den rechtzeitig aus dem Weg schaffst, weil das geht so nicht. Also auch hier haben wir die Frage, wieso jetzt? Und dann endet das Ganze damit, dass David stirbt und in Ir David begraben wird. Und im nächsten Absatz, das gehört noch zu Haftarah dazu, haben wir Hayamim Asher Malach David al Israel, Arba'im Shana. Er hat 40 Jahre geherrscht und zwar waren davon in Hebron 7 Jahre und in Jerusalem 33 Jahre. Es gibt übrigens eine ausführliche Diskussion in der Gemara in Rosh Hashanah über diese Datierungen, aber nicht jetzt. Und Shlomo Yashav al-Kise David, Shlomo saß auf dem Thron Davids, Aviv, seines Vaters, Vatikon Malcheto Meot. Und sein Königtum war sehr gefestigt. Hier endet die Haftarah. Übrigens endet die Haftarah hier deshalb, weil wir ja schon kennengelernt haben, dass Haftarot immer auf einer positiven Note enden. Und würden wir es weiterlesen, hätten wir keine positive Note, denn das nächste, was passiert, ist eine Geschichte, die wir auch schon angesprochen haben, nämlich wie wir Batsheva hatten, habe ich kurz erwähnt, dass es ja die Geschichte gibt, wo der Adonijahu, der selbst König werden wollte, zu Batsheva geht und sagt, ich habe eine kleine Bitte, ich würde so gern die Avishak heiraten, und die Batsheva ein bisschen naiv meint, ja warum nicht, und geht zu Shlomo und sagt, du, der Adonijahu will die Avishak heiraten, das ist doch schön. Und der Shlomo ist entsetzt und sagt, bist du verrückt? Weil Shlomo versteht, dass er das deshalb will, weil er den Thronanspruch festigen will. Und wir haben das im Zusammenhang mit Batsheva erwähnt, dass Batsheva manchmal einfach so eine gutmütige Person war, dass sie nicht gleich durchschaut hat, wenn Leute Intrigen gemacht haben. Wenn wir also jetzt weiterlesen würden, würden wir in diese Geschichte reinkommen und hätten wir kein positives Ende der Haftarah. Darum ist die Haftarah so kurz geraten, dass sie hier schon wieder aufhört, weil das ist natürlich ein wunderschöner Schlusssatz. Das Königtum von Shlomo war gefestigt. Soweit so einfach. Wir bleiben aber mit einem Unbehagen zurück, das wir angesprochen haben. Diese beiden Aufforderungen, die Gegner umzubringen, auch wenn schlüssig ist auf Basis dessen, was wir vorher aus dem Buch Schmuel wissen, was die gemacht haben, ist schlüssig, dass man sagen kann, okay, die haben sich ein Todesurteil verdient. Wieso gerade jetzt? Interessanterweise habe ich zwei entgegengesetzte Erklärungen gesehen. Die Artscroll-Edition des Tanach, die ich hier vor mir habe, die meint, David selbst sei nicht mächtig genug gewesen. Der muss da ein bisschen aufpassen und mit wem er sich verscherzt und hat da lieber nicht so reagiert. Aber Schlomo wird der Mächtigere sein, der kann sich leisten, da jetzt Ordnung zu machen. Ich habe eine entgegengesetzte Interpretation gesehen, die mir übrigens, die mich aus verschiedenen Gründen ein bisschen mehr überzeugt, bei Rav Menachem Leibtag wieder mal. Und zwar bringt Rav Menachem Leibtag genau das Umgekehrte. Er sagt, David war in einer durchaus mächtigen Position zu den Zeitpunkten, wo das passiert ist. Wir dürfen hier nicht an die Anfänge von König David denken. Wenn wir an die Anfänge von König David denken, dann musste er sich seine Herrschaft erst erkämpfen und so weiter. Aber David war ja dann insofern ein sehr populärer König, als er auch ein König des Volkes war, der seine Anhänger im einfachen Volk hatte, der relativ viel Rückhalt hatte. Natürlich jetzt wir können uns denken, dass zur Zeit von König David vielleicht sogar mehr, als wir im Tanach explizit sehen, die verschiedene Familien in verschiedenen politischen Netzwerken auch in Opposition waren. Aber so die breite Bevölkerung, David war populär. Dieser junge Krieger, der die Krieger gewinnt, das hat ihm natürlich viel Rückhalt in einer breiteren Bevölkerung geschaffen. Wir sehen auch, wenn David derjenige ist, der tanzt, wenn man den Aaron HaKodesh bringt, dass das Volk begeistert ist über diesen volksnahen König. Also eigentlich ist David eher der, der sich was leisten konnte. Und er konnte sich leisten, diese Feinde zu lassen, weil er seine Herrschaft nicht gefährdet hat. David war trotzdem König und er musste nicht so weit gehen, den gleich umzubringen, auch wenn er ganz genau wusste, was eigentlich los war, weil seine Herrschaft war gefestigt genug. Schlomo ist jetzt erstens neu als König, das ist immer ein bisschen heikel. Dann haben wir gesagt, er ist jung. Wir haben diesen Satz gehabt, er soll erst einmal werden ein Isch, und ich habe darauf hingewiesen, hier steht es nicht, aber in Devar HaYamim steht es explizit, der junge, zarte Schlomo. Dieser junge Teenager, der da jetzt König wird, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Feinde. Wir haben einen expliziten Gegner, der noch herumläuft, den Adonijahu, vorher und nachher in der Geschichte. Und wenn jetzt diese Feinde des Hauses von König David da sind, dann ist das für die Herrschaft von Schlomo wirklich eine existenzielle Bedrohung. Das kann das Königtum zerreißen, anders als das bei David der Fall gewesen wäre. Und darum gibt David dem Schlomo mit, du musst gegen die was tun, sonst schaffst du das nicht. Der Schlusssatz, den wir gerade gelesen haben, war, das Königtum von Schlomo war jetzt sehr gefestigt. Aber damit das Königtum von Schlomo sehr gefestigt war, musste er sich um diese Feinde kümmern. Die sind übrigens zwei verschiedene Typen sozusagen von Feindschaft. Der Joab ist eher so der militärische General, der Truppen versammeln kann hinter sich, der Krieger ist. Und der Shimi, wir haben gesagt, der hat den David verflucht und der kommt aus dem Hause Shaul, der ist eher so auf einer symbolischen, atmosphärischen Ebene. Da gibt es eine andere Familie, die Ansprüche stellt und so weiter. Das wäre die, das wäre so die beiden Typen. Von Feinden, gegen die Schlomo hier vorgehen muss. Also die stehen vielleicht auch hier für zwei Arten von Gefährdung. Was kann dem Schlomo passieren? Es kann einen geben, der ist in der Lage, Krieg zu führen und Truppen aufzustellen. Und es kann einen geben, der auf einer eher symbolischen Ebene das Haus angreift und verflucht. Und das kann sich Schlomo in dieser Situation, wo er als junger Bursche plötzlich König wird, und was hat er in der Hand, dass er die Tora halten soll, nicht Militär und Macht, aber da muss er sich, also hat er schon, aber er muss sich darum kümmern, diese Teile auch in der Hand zu haben, weil sonst würde das nicht reichen. Ich halte das für sehr schlüssig, und wir kommen hier im Grunde an den Punkt an, wo wir sehen, es gibt in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Zusammenhängen Gründe, mehr oder weniger gewaltsam durchzugreifen. Wir haben im Buch Kohelet haben wir die diese berühmte Stelle im dritten Kapitel von Kohelet, das einzige aus Kohelet, was jeder kennt. Es gibt eine Zeit für und es gibt eine Zeit für. Und da gibt es auch Et Milchama und Et Shalom. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Jetzt kann man das so lesen, es gibt eine Zeit für den Krieg. Das kann man sich natürlich nicht immer aussuchen. Manchmal ist Krieg und manchmal ist es Frieden und im Leben muss man mit beiden umgehen. Aber es kann auch eine Zeit geben, wo es sinnvoll ist, Krieg zu führen. Und es kann eine Zeit geben, wo es sinnvoll ist, Appeasement zu betreiben. Und die große Kunst ist zu wissen, wann man was macht. Und David scheint hier sehr, sehr weise zu sein, dass er wusste, in seiner Regierungszeit konnte er sich leisten, zu gewissen Gegnern relativ friedlich zu bleiben. Relativ. Während Schlomo kann sich das jetzt nicht leisten. Schlomo hat hier wohl oder übel eine Et Milchama vor sich und muss sich dementsprechend verhalten. Und dadurch wird aber die Herrschaft von Schlomo dann gefestigt. Das war eine kurze Haftara, aber kurz heißt ja nicht, dass es nicht uninteressant ist. Gut, dann war es das für heute.